Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Mrs. Joyce Language School Podcasts. Enjoy Learning English! Mein Name ist Desiree Förster und ich bin Inhaberin und Sprachdozentin der Mrs. Joyce Language School, einer kleinen Englischsprachschule in Hersbruck im Nürnberger Land. Heute ist nochmal Englischgrammatik dran mit den Zeitformen der Zukunft. Danach und in den nächsten Episoden endlich etwas unterhaltsamere Themen für euch, um effektiv Englisch zu lernen. Die bisherigen Ausführungen und Erklärungen zu den englischen Zeitformen und auch die heutige Podcast-Episode gibt euch eine ganz gute Übersicht in Stichpunkten, um euer Sprachwissen aufzufrischen. Natürlich gibt es gerade im höheren Sprachlevelbereich etliche weitere Details und Finessen der Grammatik und vor allem der Zeitformen, die verwendet werden können. Mein Fokus hier in den Englisch-Grammatik-Podcast-Episoden liegt auf eine allgemeine und vor allem verständliche Übersicht der erforderlichen Grundlagen für alle Anwender und Anwendungsbereiche. Die möglicherweise erforderlichen Details und Finessen und zusätzliche Anwendungen könnt ihr vor allem in meinen Business English Masterclasses trainieren zum Beispiel oder auch in meinen English Sprachkursen, English Conversation Classes oder Englisch Nachhilfekursen im Einzelcoaching oder in Kleingruppen trainieren. In Videomeetings über Teams, Zoom oder Skype biete ich Englischkurse für alle Sprachlevel und Fachbereiche weltweit an und in meiner Englischsprachschule im Nürnberger Land natürlich auch und auch für Firmen in der Metropolregion Nürnberg. Einfach am besten dazu auf meine Webseite gehen, www.mrsjoyce.de gehen und über das Kontaktformular weitere Infos dann zu den Kursen anfragen. Gut, in dieser Podcast-Episode tauchen wir also wieder in die Welt der Zeitformen in der Englisch-Grammatik ein. Es geht, wie gesagt, heute um die Zukunftsformen. Wir behandeln Fragen zum Beispiel, in welchen Fällen kannst du die Will Future bzw. die Going to Future verwenden? In welchen Fällen kannst du Simple Present bzw. Present Progressive für die Zukunft verwenden? Wann ist die Unterscheidung der jeweiligen Formen wichtig? Wie kannst du dir die verschiedenen Zukunftszeitformen am besten merken und jeweils richtig anwenden? Wie kannst du die englischen Zukunftsformen mit den deutschen Zukunftsformen vergleichen? Welche Übungsmöglichkeiten gibt es? Und was solltest du bei all dem beachten? Ja, also da haben wir ganz schön viel vor uns. Dann wollen wir doch mal anfangen. Dann mal los. Also, ihr habt es vorhin schon mal gehört, Will Future. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das ist eine der Zukunftsformen. Was ist die Will Future? Hier einfach mal vorweg, das ist nicht will. Also ich kann das in Deutsch nicht mit ich will übersetzen, sondern mit ich werde. Also I will go shopping heißt nicht ich will einkaufen gehen, sondern ich werde einkaufen gehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Bitte hier nicht verwechseln. Ja, die Will Future, das Wörtchen will ist hier eigentlich ganz einfach, für alle Personen nämlich gleich. Also in Englisch sage ich dann I will oder you will, he will, she will, it will, we will, you will dann natürlich im Plural oder dann they will. In Deutsch habe ich doch für werden dann schon eine andere Möglichkeit hier natürlich. Ich werde, du wirst, er wird, sie wird, es wird, wir werden, ihr werdet und sie werden. Ja, also das ist dann schon ein bisschen was anderes in Deutsch. Was gleich ist, ist, dass mein Verb danach immer in der Grundform ist. Sowohl in Deutsch, also ich werde einkaufen, ja, I will go shopping. Also ich habe, wenn ich in Deutsch mein Verb im Infinitiv habe, dann habe ich das auch in Englisch. Ja, wie wird die Will Future denn gebildet? Das habt ihr gerade schon ein bisschen gehört. Also ich brauche das Wörtchen will. Dann brauche ich die Infinitivform, also die Grundform des Verbs. Das brauche ich in Aussagen und in Fragen. Wie gesagt, genauso wie in Deutsch auch. Die Verneinung, das ist dann ganz einfach will not. Oder ich kann das auch ein bisschen zusammen schnurgeln, dann zu won't. WON-T. So, I won't go shopping today. Ich werde heute nicht einkaufen gehen. Ihr habt es jetzt auch in der Satzstellung gesehen. Ihr wisst, Subjekt, Verb, Objekt, Ort vor Zeit. Und hier in Aussagesätzen und in verneinten Sätzen kommt das Wörtchen will hier auch wieder in die berühmte Lücke zwischen Subjekt und Verb, in Fragesätzen natürlich am Satzanfang. Ganz wichtig, im informellen Englisch verwendet man normalerweise die Kurzform. Also das will kann abgekürzt werden, geschrieben, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so Apostroph LL, ne? So I'll go shopping later. Oft wird das so verschluckt, so I'll go shopping later. Ne? Wo war da das will? Das ist nur ganz wenig angedeutet. Und von daher muss man dann schon auch ein bisschen aufpassen, wie man das verwendet. Also in informellen Englisch kann ich schon gerne mal Sachen verschlucken, zusammenschnurgeln, alles wunderbar, aber in formellen Situationen niemals. Auf gar keinen Fall. Also auch bei E-Mails bitte keine Abkürzungen verwenden. Es kann dadurch zu Missverständnissen kommen. Und bitte auch nicht bei Präsentationen zum Beispiel oder Telefonaten oder in Videomeetings. Also im ganzen Business-English-Bereich bitte aufpassen, wie dort die Abkürzungen verwendet werden und am besten komplett darauf verzichten. In Schulenglisch werden sehr wohl immer wieder die ganzen Abkürzungen verwendet, aber im Real Life bitte ganz vorsichtig damit umgehen. Ja, es kann dadurch zu Missverständnissen kommen und es ist im Business English ganz oft auch gar nicht erwünscht. Vor allem, wenn ja verschiedene Leute zusammensitzen mit verschiedenen sprachlichen Hintergrund aus allen Herren Ländern, da muss man dann wirklich aufpassen mit den Abkürzungen und am besten gar nicht verwenden. Wie gesagt, nicht verwenden bei E-Mails, nicht verwenden bei Präsentationen, nicht verwenden bei Telefonaten oder in Videomeetings. Ja, das ist also in der Will Future. Wann wird denn die Will Future benutzt? Also, will wird verwendet zum Beispiel, um ein Angebot zu machen oder wenn ich jemanden spontan Hilfe anbiete. Zum Beispiel, ja, yeah, that bag looks heavy, I'll help you with it. Ja, also hier habe ich schon die Abkürzung verwendet. Ich könnte natürlich sagen, I will help you with it. Aber hier, das ist natürlich auch eine informelle Situation. Das ist jetzt nichts großartig formell, also kann ich hier schon die Abkürzung verwenden. Aber ich kann natürlich auch, wenn ich mir nicht sicher bin, dann bitte immer die lange Form. Also that bag looks heavy, I will help you with it. Oder I'll help you with it. Das bleibt euch dann in dem Fall überlassen. Ja, Will Future wird auch benutzt, zum Beispiel, wenn ich jemanden bitte, etwas zu tun. Ja, dann will you please open the door, zum Beispiel. Hier auch einen spontanen Entschluss bzw. Entscheidung. Ich habe gerade beschlossen, etwas zu tun. Da brauche ich auch die Will Future. Oder eine Zustimmung, etwas zu tun. Ein Versprechen, etwas zu tun oder eine feste Zusage. Also hier zum Beispiel das Wörtchen I promise, ja, yeah? I promise I will do that later. Auch Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen kann man mit der Will Future zum Ausdruck bringen. oder ich weiß oder ich glaube, dass etwas passieren wird, bei Vorhersagen, Wettervorhersage zum Beispiel, da benutzt man eigentlich immer die Will Future. Bei der Vorhersage sind wir uns ziemlich sicher, dass sie eintreffen wird. Oder aber jemand stellt Vermutungen an über eine unvorhersehbare Zukunft. Und vor allem hier auch bei der Will Future, es ist noch nichts arrangiert worden. Es wird über etwas spekuliert und es wird über relativ allgemeine Sachen in der Zukunft gesprochen. Also ich habe immer so ein kleines Fragezeichen irgendwo, ne? So, das drückt sich dann auch aus mit den Signalwörtern, die ich mit der Will Future zusammen verwende. Zum Beispiel probably, wahrscheinlich, oder I'm sure, I think, oder I don't think, I wonder, I'm afraid, I guess, perhaps, possibly, I suppose, oder I expect, ich erwarte. Zum Beispiel, we will probably launch in March, but we won't know for sure until we get the survey results. Ja, also hier mit probably, mit hope ist das auch so eine Sache, das kann ich zum Beispiel auch in der Gegenwart benutzen. I hope she passes the exam. Ich kann genauso gut sagen, I hope she will pass the exam. Oder I hope it doesn't rain tomorrow. Das ist genau dasselbe wie I hope it won't rain tomorrow. Ja, won't wird aber auch in Fällen verwendet, wenn sich jemand oder etwas weigert, etwas zu tun. Vielleicht habe ich ein Auto, das sich weigert anzuspringen. Das sage ich dann in Englisch. The car won't start. Ja. Gut, ja, ich kann will aber auch für die Gegenwart benutzen. Hier noch ganz kurz angemerkt. Zum Beispiel, ja, she'll be busy now, don't bother her. Also, sie wird jetzt wahrscheinlich beschäftigt sein, störe sie nicht. Ja, das ist aber in Deutsch eigentlich genauso hier mit will und werden. Es gibt auch noch Worte, zum Beispiel shall. Also in Deutsch oft dann mit soll übersetzt. Shall benutze ich nur mit den Personen I und we. Nicht mit he, she, it und auch nicht mit you und nicht mit they. Das ist schon interessant. Also mit I und we kann ich shall benutzen. Zum Beispiel auch, ne, so als Frage, ne? Shall I shut the door? Ja, möchtest du, dass ich die Tür zumache oder soll ich die Tür zumachen? Ist das dann, ja? Oder will you shut the door, please? Das ist dann, ich möchte, dass du die Tür zumachst. Ja, also hier mit will habe ich dann doch etwas bisschen anders ausgedrückt. Ja, will you shut the door, please? Heißt, ja, ich möchte, dass du die Tür zumachst. Also wirst du bitte die Tür zumachen. Aber in Deutsch wird es eigentlich genauso verwendet. Mit der Will Future, haltet euch fest, gibt es auch eine Ing-Form. Ja, die heißt Will Future Progressive oder Will Future Continuous. Das ist egal. Oder Future Continuous. Und das wird gebildet, eben also mit dem Wörtchen will. Dann brauche ich eine Form von sein im Infinitiv, das ist dann be. Dann brauche ich mein Verb in der Ing-Form. Dieses Will Future Progressive beschreibt Vorgänge, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft andauern werden. Yay, ne? Also zum Beispiel, they will be installing the new equipment throughout March. Oder als Frage, will you be taking part in the video meeting tomorrow? Da habe ich auch Signalwörter, zum Beispiel over the next year oder throughout. Ja, also ich beschreibe hier einen bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, der, oder einen bestimmten Zeitraum, besser gesagt, in der Zukunft. Ja, eben mit der Will Future Progressive. Will Future gibt es auch in Passivform. Ihr kennt das schon. Das Will Future Passiv wird auch wie bei allen anderen Zeitformen, wird verwendet, wenn man auf neutrale oder sachliche Art und Weise über Fakten und Daten sprechen möchte. Das Will-Future-Passiv wird gebildet mit dem Wörtchen will und auch hier Infinitivform von sein, also be, will und be. Und dann kommt mein Verb in die zweite Vergangenheit. Ihr wisst es vielleicht doch, das nennt man Partizip Perfekt. So wird das gebildet. Also mit will und be und der zweiten Vergangenheit des Verbs. Ich gebe euch mal ein paar Beispielsätze. The training will be finished by the end of March. Oder the meeting won't be cancelled. Oder the results will be communicated to the entire team. Ja, das wäre dann passiv. Wie gesagt, passiv bitte mit Vorsicht genießen, wenn es irgendwie geht. Formuliert eure Sätze bitte immer im Aktiv. Das kommt viel besser rüber. Ja? Statt mit will be kann das Future Passive auch mit should oder must, have to oder might be gebildet werden. Übrigens, mit should be und dem Partizip Perfekt, also mit der zweiten Vergangenheit des Verbs, wird ausgedrückt, was in der Zukunft geschehen soll. Zum Beispiel, the order should be delivered by tomorrow afternoon. Also, ja, das sollte geliefert werden in Deutsch. Auch mit must oder have to be, was geschehen muss. All projects must be finished by the end of the year oder the tasks don't have to be outsourced next year. Dann mit might wird darüber spekuliert, was in der Zukunft möglicherweise geschehen wird. Also might wird genommen, um über Geschehnisse in der Zukunft zu sprechen, von denen wir annehmen, dass sie möglich sind, wir aber darüber unsicher sind. Zum Beispiel, the event might be moved to a different venue. Ja, also es könnte sein, dass wir das ganze Event woanders stattfinden lassen müssen. Und es gibt hier auch mit will, es gibt ja, ne, mehrere Zukunftsformen. Das nächste heißt jetzt Future Perfect. Ja, das wird gebildet mit dem Wörtchen will, dann have, also für alle Personen have, und dann Partizip Perfekt, also mein Verb in der zweiten Vergangenheit, das beschreibt Handlungen oder Geschehnisse, die zu einem Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen oder nicht abgeschlossen sein werden. Und dabei werden häufig die Zeitangaben mit by gemacht. Also bis dahin wird das und das passieren. I will have completed the report by 10 tomorrow morning oder I won't have it written by then. Signalwörter sind hier ganz oft zum Beispiel by oder by next year, by this time next month, sowas. Die Will Future im Vergleich mit Deutsch, also wie gesagt, bitte aufpassen mit den Abkürzungen und das will werden heißt, ja, und bitte nicht won't und want to verwechseln. Ja, also won't heißt ich werde nicht und I want to heißt ich möchte. Also hier bitte auch immer ganz klar überlegen, was in Deutsch, was man dann sagen möchte und dann entsprechend hier in Englisch dann wirklich gut üben. Im Deutschen kann man über zukünftiges entweder dann in einer Zukunftsform oder Gegenwartsform sprechen, ganz oft. So I'll help you. Dann könnte ich ja in Deutsch sagen, ich werde dir helfen oder ich helfe dir. Das geht in Englisch nicht. Ich kann nicht sagen, I help you. Geht nicht. Ne? Es hört sich höchstens so an mit dem I'll help you, wenn ich dieses LL aber verschlucke. I'll help you. Ja, dann hat man das kaum rausgehört. Aber in Englisch muss ich tatsächlich sagen, I'll help you oder I will help you. Und in Deutsch dann entweder ich werde dir helfen oder ich helfe dir. Jo, genau, das war eine schnelle Übersicht über die Will Future. Jetzt kommen wir mal zur Going to Future. Das heißt genauso auch werden. Und hier brauche ich also immer die Gegenwartsform von to be und dann brauche ich going to und dann brauche ich mein Verb mit ing. Ja, also die Gegenwartsform von to be wäre zum Beispiel am, is oder are. Und dann going to und dann mein Verb mit ing, zum Beispiel in einer Aussage. I am going to visit my friends on Sunday. Oder in einer negativen Form. I'm not going to visit my friends on Sunday. Oder in der Frage. Are you going to visit your friends on Sunday? Gut. Ja, also ich brauche hier ganz normal meine Verben mit ing. Und aber eben auch immer eine Form von to be. Wann wird die Going to Future benutzt? Also mit dieser Zukunftsform spricht man darüber, was man in der Zukunft vorhat. Ja, was ich tun werde, etwas wird passieren. Es ist schon beschlossen, etwas zu tun, vielleicht sogar bevor man es überhaupt ausspricht. Es ist entschieden, etwas zu tun, also beschlossen. Jemand beabsichtigt, etwas zu tun. Es ist arrangiert, etwas zu tun. Und ja, es wird über bestimmte Absichten und Vorhaben gesprochen. Ich habe also einen Plan für die Zukunft oder ich habe eine Vereinbarung, etwas zu tun. Zum Beispiel, we are going to launch a new product line in September. Das steht also fest, ja? Oder in der Verneinung, I'm not going to have a lunch break today, I'm too busy. Oder it's my turn, so I'm going to chair the video conference next week. Ja, man nimmt die Going to Future auch, um über Aktivitäten oder Ereignisse in der Zukunft zu sprechen, für die es schon Vorzeichen oder sichere Anzeichen gibt. Und wenn das Hauptverb go ist, dann wird der Satz normalerweise verkürzt. Also man sagt im Englischen nicht, I'm going to go to Berlin next week, sondern man sagt lieber, I'm going to Berlin next week oder I will go to Berlin next week. Irgendwas, aber nicht going to go. Ja, da steht zwar in den deutschen Englischkursbüchern immer drin. Da fallen mir mal fast die Zehennägel ab, also furchtbar. Also das sagt man in Englisch so nicht. Das wäre zwar grammatikalisch, ja, okay, aber so spricht kein Mensch, ne? Also das wäre ja doppelt und das, nee, macht man ungern im Englischen. Signalwörter für die Going to Future, zum Beispiel tomorrow, soon, next year, next week, in the future, next summer, zum Beispiel. Es gibt natürlich auch eine Passivform, geht natürlich auch. Zum Beispiel, the minutes are going to be taken in English in the future. Ja, also hier habe ich immer noch meine Form von to be für die richtige Person. Ja, dann going to und dann brauche ich noch mal eine Form von sein, aber hier im Infinitiv, also immer be und mein Verb in der zweiten Vergangenheit. Ne? Also hier haben wir, ne, das Protokoll wird ja geschrieben. Das heißt ja, the minutes. The minutes, und das ist ja im Plural, the minutes are. Dann habe ich going to. Dann habe ich be. Dann habe ich taken. Ja? Und dann habe ich den Rest des Satzes in English in the future. Also hier auch immer Subjekt, Verb, Objekt, Ort, Vorzeit. Gut, im Vergleich mit Deutsch, going to. Es gibt mehrere Möglichkeiten, going to Sätze ins Deutsche zu übersetzen. I'm going to do something. Ich kann sagen, ich werde etwas tun. Ich habe vor, etwas zu tun. Oder ich tue etwas in der Zukunft. Ja, also hier habe ich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in Deutsch, wofür ich dann in Englisch die Going to Future benutze. Oder I am going to meet Emma tonight. Da könnte ich in Deutsch sagen, ich werde mich heute Abend mit Emma treffen. Oder ich habe vor, mich heute Abend mit Emma zu treffen. Oder ich treffe mich heute Abend mit Emma. Oder ich könnte sagen, it's going to rain. Dann es wird regnen oder es regnet bald. Ja, also Das ist eben ganz, ganz gut, solche Sachen auch beispielsweise auf Karteikärtchen zu schreiben. Ja, es gibt auch die ganz normale Present Progressive Zeitform für die Zukunft. Das wird ja gebildet ganz normal mit am, are oder is und dann Verb mit ing und eine Zeitangabe in der Zukunft. Also man hat immer am Ende des Satzes oder am Anfang immer eine Zeitangabe in der Zukunft. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel, he is having dinner with Kate on Friday. Ja? Oder I'm not working next week. Oder what time is Kate arriving tomorrow? At 8:30. I'm meeting her at the station. Ja, also da habe ich ganz normale Ing-Sätze, ganz normale Present Progressive-Sätze, aber dadurch, dass ich noch eine Zeitangabe hinzufüge, die ja in der Zukunft ist, zack, habe ich eine Zukunftsform. Ja, das funktioniert in Deutsch eigentlich ganz genauso. Darauf kommen wir gleich nochmal. Wann wird denn Present Progressive als Zukunftsform benutzt? Das benutze ich, wenn jemand schon etwas arrangiert hat. Ja, es wird auch für Vereinbarungen verwendet. Jemand hat schon beschlossen, etwas zu tun. Es werden für ein Vorhaben in der Zukunft feste Vorkehrungen getroffen. Es werden dazu häufig präzise Zeitangaben gemacht, beziehungsweise es muss immer eine Zeitangabe angegeben werden. Ja, je präziser, umso besser. Das Present Progressive wird auch oft verwendet, um über feste Verabredungen oder Zeitpläne in der Zukunft zu sprechen. Und das Present Progressive bezieht sich in der Zukunftsform meist auf Menschen. Ja, das Present Progressive für die Zukunft kann auch für eine Tätigkeit benutzt werden, bis kurz vor der Ausführung. Ja, zum Beispiel, I'm tired, I'm going to bed now. Ja, diese Form wird meist mit Verben, die eine Bewegung beschreiben, benutzt, zum Beispiel go oder come oder leave. Bei Aussagen mit go oder come wird häufig das Present Progressive anstelle des going to futures verwendet. Und wie gesagt, eben auch häufig für persönliche Vereinbarungen. So, what time are you meeting Anne tomorrow? Ja, also im Vergleich mit Deutsch ist es so, deutsche Gegenwartssätze können mit einer Zeitangabe in der Zukunft auch für die Zukunft benutzt werden. Zum Beispiel, ich fahre nächstes Jahr nach Malta. Ja, oder ich fahre übermorgen nach Berlin. Ja, das ist eben auch auch die Gegenwartsform hier. Gut. So, in welchen Fällen kannst du das Present Progressive für die Zukunft bzw. die Going to Future für die Zukunft verwenden? Oft ist beides möglich und der Unterschied ist meist absolut minimal. Zum Beispiel, what are you doing on Saturday evening? Oder what are you going to do on Saturday evening? Ja, also das going to, das hört sich dann einfach etwas förmlicher an. Das ist eigentlich der ganze Unterschied. Also what are you doing on Saturday evening kommt ein bisschen lockerer daher als what are you going to do on Saturday evening? Ne? Also jo, nee, was hast du denn vor? Was wirst du denn machen? Also ja, da könnte auch ein leiser Vorwurf vielleicht drin sein oder so. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, die Going to Future bitte nicht verwenden mit Go. Also Going to Go bitte nicht. Also dann lieber wirklich Present Progressive. Meinetwegen die Will Future, alles Mögliche, aber nicht Going to Go. Also bitte nicht, I'm going to go to the supermarket, sondern dann eher, I'm going to the supermarket. Ja, gut. Dann, es gibt ja noch eine Zukunftsform und zwar das Simple Present. Ja, das gibt es ja in Deutsch auch. Wie wird das Simple Present als Zukunftsform gebildet? Ja, genauso wie immer. Hier bitte immer dran denken, he, she, it, das S muss mit. Wann wird das Simple Present als Zukunftsform benutzt. Das brauche ich für Fahrpläne, Programme, Stundenpläne, manchmal auch für Zeitpläne. Fahrpläne vor allem. Zum Beispiel kann ich sagen, My train leaves at 3 p.m., so I need to be at the station by 2:45. Ja, also der Zug fährt um 15 Uhr. My train leaves at 3 p.m. Ja, das ist in Deutsch und in Englisch eigentlich genau dasselbe. Oder ich gehe ins Kino. Ja, What time does the film start this evening? Oder feste Vereinbarungen. I start my new job on Monday. Oder What time do you finish work tomorrow? Ja, also ich habe halt hier immer eine Zeitangabe. Das ist genauso wie bei dem Present Progressive in der Zukunftsform. Ich habe wirklich eine Zeitangabe. Hier mit dem Simple Present habe ich wirklich eine ganz präzise Zeitangabe von einem Fahrplan oder Kinoprogramm oder sowas oder von einem Stundenplan. Und dann kann ich das so auch verwenden. Also im Prinzip ist diese englische Zukunftszeitform genauso wie in Deutsch. Der Zug fährt morgen früh um 8:15 Uhr. The train goes tomorrow morning at 8:15. Ja. So, in welchen Fällen kannst du das Present Progressive für die Zukunft bzw. das Simple Past verwenden? Also im Present Perfect würde ich sagen, What time are you arriving? Und im Simple Present würde ich sagen, What time does the train arrive? Oder im Present Perfect, habe ich vorhin gesagt. Entschuldigung, Present Progressive, What time are you arriving? Oder im Simple Present, What time does the train arrive? Oder hier auch wieder im Present Progressive, I'm going to the cinema this evening. Im Simple Present, the film starts at 8:15, also auch heute Abend. Das Present Progressive bezieht sich in der Zukunftsform meist auf Menschen. Und in der Zukunft wird Simple Present nicht für Pläne und Vereinbarungen benutzt. Ja, wann ist die Unterscheidung der jeweiligen Zukunftszeitformen denn wichtig? Ja, um Missverständnisse vorzubeugen, heißens, gerade feine Nuancen der Grammatik und die Verwendung höflicher Formen können zum Beispiel im Customer Service ausschlaggebend sein im Kundenumgang. Ja, die Will Future ist ja zum Beispiel nie was wirklich ganz Bestimmtes oder es ist eine Frage, eine Vermutung, ein Angebot und das möchte der Kunde oder die Kundin wahrscheinlich nicht unbedingt hören. Ja, wenn eine Lieferung verspätet ist, ja, dann bitte lieber die Going to Future verwenden, um einen bestimmten bzw. ja den neuen Liefertermin dann wirklich verbindlich zu bestätigen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, Your delivery will arrive tomorrow oder Your delivery is going to arrive tomorrow. Ja, das ist schon ja ein Unterschied. Dann, je förmlicher die Situation, besonders im Business English, ist eine genauere Unterscheidung der verschiedenen Zukunftszeitformen schon einigermaßen wichtig, um auch das genau auszudrücken, was man rüberbringen möchte. Es gibt darüber hinaus auch noch regionale Unterschiede. Ja. Meist wird in den USA beispielsweise eher die Going to Future verwendet, im United Kingdom dagegen oft die Will Future. Ja, wahrscheinlich, das liegt zum Teil vielleicht auch an der eventuell etwas höflicheren Ausdrucksweise der Briten, die einen Satz im Gegensatz zu den Amerikanern zum Beispiel eher höflich als Vermutung gestalten und andererseits Amerikaner, die ihrerseits lieber den Satz als festen Plan oder Absicht gestalten. Und hier kommt es natürlich im Business English sehr darauf an, mit wem ich es zu tun habe und woher diese Menschen kommen, was die für einen Sprachhintergrund haben. Und darauf muss ich im Geschäftsenglisch schon sehr achten und mich entsprechend gut darauf vorbereiten. Ja, wann kannst du, beziehungsweise wie kannst du dir die verschiedenen Zukunftszeitformen am besten merken und jeweils richtig anwenden. Ja, also zum Beispiel aus den, ja, aus Beispielsätzen, ja, aus den Beispielsätzen deines Sprachkursbuches zum Beispiel, dann nimmst du die und bildest eigene persönliche Sätze. Ja, also das ist immer ganz wichtig. Am Ende des Tages, wenn du dein Buch zugemacht hast, was ist daraus hängen geblieben? Und je persönlicher das ist, umso mehr bleibt auch hängen. Also bitte nimm die Beispielsätze aus deinem Sprachkursbuch her und mach eigene Sätze draus. Und vorher bitte immer nochmal die jeweiligen Grammatikregeln und Signalwörter durchlesen. Und dann weißt du ganz genau, so, jetzt bin ich auf der richtigen Schiene, das müsste jetzt so passen. Und dann üben, üben, üben. Ja, und wie kannst du die englischen Zukunftsformen mit den deutschen Zukunftsformen vergleichen und auch dann immer auch richtig anwenden, übersetzen, übersetzen, übersetzen? Das ist das A und O. Also mach wirklich Karteikarten vorher, ne, mit den Beispielsätzen aus dem Sprachkursbuch, übersetze die ins Deutsche, übertrage das Ganze auf Karteikarten und einfach immer hin und her dann immer üben. Ja, übersetzen, übersetzen, übersetzen. Und auch immer, wie vorhin auch schon gesagt, oft hat man verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, die bitte auch alle auf dieser einen Karteikarte dann entsprechend vermerken. Ja, was solltest du dabei beachten? Zu beachten ist immer was, aber gerade in der Prüfungsvorbereitung sind Grammatikregeln für die Zeitformen schon sehr genau einzuhalten und zu üben und richtig anzuwenden. Ist ja ganz klar. In schriftlichen Englischsprachprüfungen werden die jeweiligen Regeln recht strikt ausgelegt. Und du solltest die Regelerklärungen und Beispielsätze in die Beispielsätze in den entsprechenden Lernunterlagen während deiner Vorbereitung ganz oft wiederholen, bis sie wirklich fest sitzen. Also hier auch immer wieder die Grammatikregeln vorher anschauen, die Grammatikbeispiele und so weiter immer vorher nochmal alles ganz genau angucken, auch mit den deutschen Erklärungen dazu und dann erst üben. Und so immer wieder so vorgehen, auch immer vor dem Vokabeln üben und immer, bevor man eigene Sätze dann macht, dann immer die Grammatikregeln nochmal anschauen und immer wieder holen, so oft wiederholen, bis das Ganze eben fest sitzt. Also für die Prüfungsvorbereitung absolut unerlässlich, geht nicht anders. In mündlichen Englischsprachprüfungen wird meist eher auf den Ausdruck und auf die Wortgewandtheit geachtet. Also da ist die Grammatik jetzt nicht an alleroberster Stelle, aber trotzdem ist auch hier eine grundlegende, sichere Anwendung der Zeitformen unerlässlich. Also da gibt es dann schon Extrapunkte, wenn man das gut verwendet. Im Business English, ja, gilt das natürlich auch für alle Bereiche. Im Business English ist außerdem vor allem darauf zu achten, ob du mit English Native Speaker sprichst oder mit Leuten, für die Englisch eine Zweit- oder Drittsprache ist. Hier wird deine Kunst der Vereinfachung gefragt, ja, deine Improvisationsfähigkeit. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Was ist dein Gegenüber? Woher kommt dein Gegenüber? Was muss man hier rüberbringen? In Englisch ist darüber hinaus die Kluft etwas größer, finde ich persönlich, als in Deutsch zwischen der gesprochenen Sprache und der Schriftsprache, zwischen formeller Sprache und der Alltagssprache. Also auch hier gibt es einige Fallstricke und ganz große Fettnäpfchen, die du beachten musst und mehr oder weniger gekonnt umschiffen musst. Diese Fähigkeiten sind besonders im Business English natürlich unerlässlich. Ja, welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es? Wie gesagt, immer wieder English Grammar in Use von Raymond Murphy. oder Essential Grammar in Use. Das wäre von Sprachlevel A1 bis A2, das English Grammar in Use. Das ist von B1 bis B2. Es gibt auch ein grünes, das ist dann für C1. Filme und Serien anschauen. Immer wieder gut, kann ich immer nur wiederholen. Hierbei bitte auf die unterschiedlichen Verwendungen der Zukunftsformen achten. Auch hier amerikanisches Englisch und britisches Englisch beachten, wie die unterschiedlich die Zukunftsformen verwenden, ob jetzt in formellen oder informellen Situationen und so weiter. Ja, auch mit den Abkürzungen. Hier bitte wirklich mal ganz arg drauf achten, mal ganz genau hinhören, vielleicht auch mit Untertitel ganz arg drauf gucken, wie wird das jetzt hier genau in welcher Situation, mit welchem Ausdruck denn verwendet. Natürlich auch lesen. Lesen ist absolut gut, ne? Hier gerade zum Vokabular erweitern. Dann ja, ein English Conversation Class besuchen oder ein Business English Auffrischungskurs zum Beispiel im Einzelcoaching besuchen. Ja, also das kann ja ich natürlich anbieten. Ich kann dich übrigens ganz professionell beim Englisch lernen und auffrischen unterstützen, denn ich biete ja Englischkurse aller Art an. Business English Sprachkurse, Business English Masterclasses und Business English Auffrischungskurse und Seminare, Unternehmensschulungen, Einzelcoaching für Präsentationen oder Jobinterviewvorbereitung, English Conversation Classes und ja, Easy English Sprachkurse natürlich auch. Und darüber hinaus gebe ich Englisch Nachhilfe für alle Klassen und Schularten bis zum Abitur. Und ich habe ab Herbst auch wieder Englisch-Kinderkurse zum spielerischen Einstieg in die englische Sprache. Schaut dazu einfach mal meine Webseite an, www.mrsjoyce.de an. Da findest du eine Übersicht, was ich so alles anbiete. Ja, so, das war es jetzt mit den vielen Erklärungen zu den englischen Zukunftsformen für euch. Ich hoffe, ihr habt mit dieser Podcast-Episode wieder Hilfreiches gefunden und könnt die Tipps und Empfehlungen und Infos gut persönlich anwenden. Es war halt jetzt schon sehr viel und sehr kompakt mit den ganzen englischen Zeitformen der Gegenwart und der Zukunft und die Vergangenheitsformen. Es war schon sehr, sehr kompakt und zum Teil auch sehr vereinfacht und nicht so wahnsinnig viele Beispiele dazu. Das machen wir dann in weiteren Podcast-Folgen. Also immer mal wieder so ein bisschen so situationsabhängig oder sowas. Da kann man das auch ein bisschen besser erklären. Diese Podcast-Episoden mit der Grammatik, das sollte eben wirklich so sein, dass ihr da einfach noch mal ein Überblick bekommt, was war da nochmal alles, wieso, weshalb, warum, was war denn da alles schon, was ich vor langer Zeit vielleicht schon gelernt hatte, einfach auch hier mal ein bisschen aufzufrischen. Ansonsten die Anwendung natürlich, wie gesagt, am besten wirklich in so einem Auffrischungskurs oder Masterclass oder so, ne? Das ist am besten dann. Ja, also heute habt ihr wieder ganz vieles erfahren können an Informationen, die wichtig sind für euch zum Englisch erlernen und trainieren und auffrischen und vertiefen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, euch bald wieder hier begrüßen zu können zur nächsten Podcast-Folge. Ganz was anderes. Wir gehen ein bisschen in die Englisch-Nachhilfe für die Schule. Und zwar, es geht um Elternsupport und Lernberatung. Ich behandle die Themen, zum Beispiel, was sollte eine gute Englisch-Nachhilfe umfassen? Was ist denn Elternsupport, also Unterstützung, Zusammenarbeit mit der Englisch-Nachhilfe, Lehrkraft und den Eltern, Unterstützung der Eltern durch die Englisch-Nachhilfe-Lehrkraft? Unterstützung der Englisch-Nachhilfelehrkraft durch die Eltern, Umsetzung der individuell angepassten Lernstrategie, dann Umsetzung der Lerntipps und wie können Eltern ihre Kinder, ihre Teenager beim Englischlernen effektiv unterstützen. Ja, das ist also alles in der nächsten Podcast-Episode dran. Und ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zuhören heute. Und ja, wenn du Interesse an einem meiner Englischsprachkurse hast, wie gesagt, die Webseite dazu mit den Kontaktdaten www.mrsjoyce.de, da findest du alles, was interessant ist. Und ja, dann kannst du mich dann einfach mal anschreiben. Meine Englischsprachkurse und auch die Seminare und Vorträge, die finden weltweit im Videomeeting über Teams oder Skype statt oder im Präsenzunterricht in meiner Sprachschule Mrs. Joyce Language School in der ganz beschaulichen Slow City Hersbruck im Nürnberger Land. Ja, also dann bis bald, bis zur nächsten Podcast-Episode, bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye. Cheers.